Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie so zahlreich zum Start des Wintersemesters hier erschienen sind. Das Thema wurde schon genannt. Was fehlt, wenn Gott fehlt? Ich werde zunächst nicht als Theologe sprechen, sondern eine Stimme von außen sprechen lassen, nämlich die Stimme des jüngst verstorbenen deutschen Schriftstellers Martin Walser, den viele von Ihnen vielleicht kennen werden. Der hat vor gut 10 Jahren einen fulminanten Essay publiziert, Rechtfertigung, eine Versuchung. Ich habe damals in der Neuen Zürcher eine Besprechung dieses Essays geschrieben und ein paar kritische Rückfragen an Walser adressiert. Und erstaunlicherweise hat er über den Rowohlt Verlag noch am selben Tag reagiert, er komme nach Wien und würde mich bei dieser Gelegenheit gerne sprechen. Tatsächlich hat dieses Gespräch stattgefunden und daraus ist ein kleines Büchlein geworden, an dem Walser auch mitgewirkt hat und sich den polyphonen Resonanzen von Theologen und Theologinnen gestellt hat. Also was ich Ihnen heute biete, ist quasi die Erinnerung an ein spannendes Gespräch, das vor etwa 10 Jahren stattgefunden hat. Und ich beginne mit einem Zitat von Martin Walser, was so ein bisschen präludiert, um was es dann auch gehen wird. Er schreibt, verlassen zu sein ist ein Schuh, der auch drückt, wenn man ihn nicht anhat. Die Höhle in jedem von uns, in der das Dunkel Platz hat, das zu uns gehört, dürfen wir Gott nennen. Und sie ist leer, diese Höhle. Leute, denen die Leere fremd ist, sind mir fremd. Lasst die Leere zu, in ihr ist Gott daheim. Walser hat, wie ich finde, einen Phantomschmerz artikuliert, den viele kennen, aber nur wenige aussprechen. Es fehlt etwas, wenn die Rede von Gott wegbricht oder gesellschaftlich abgedrängt wird. Nicht, dass Walser zum ersten Mal über Glaubensnöte schreiben würde. Er hat dies in seinem viele Bände umfassenden Werk immer wieder und eindrücklich getan. Aber in seinem Essay Rechtfertigung, eine Versuchung, bekennt er ganz offen, dass er nicht glauben kann. Er würde gerne, aber er kann nicht. Und das ist der Schmerz, der ihn umtreibt, die Ohnmacht, die er machtvoll ins Wort bringt. Auch Gläubige, auch wir, sind über Zweifel nicht erhaben. Wir kennen sie, wenn wir ehrlich sind. Wir kennen Erfahrungen der Erschütterung, den leise bohrenden Zweifel. Die Nacht der Gottesferne kann uns zusetzen. Das heißt, das Gespräch zwischen Glaube und Unglaube ist nicht ein Gespräch zwischen denen hier und denen dort, sondern ist, wenn wir ehrlich sind, ein Gespräch in uns selbst. Dieses Selbstgespräch scheinen Salonatheisten vorzeitig abgebrochen zu haben, wenn sie mit überlegenem Lächeln oder vorlauter Attitüde den Gottesglauben lächerlich machen. Walser jedenfalls hält ihnen entgegen, wer sagt, es gebe Gott nicht und nicht dazu sagen kann, dass Gott fehlt und wie er fehlt, der hat keine Ahnung. Eine Ahnung aber bedarf es, um überhaupt hellhörig zu werden für die Dimensionen, die mit Transzendenz und Gott gegeben sind. In seinem Roman Muttersohn hat Walser geschrieben, dass unsere Ahnungen oft klüger sind als das, was wir rational bloß wissen. Ja, es könnte eine Dimension geben, die über den Radius der Vernunft hinausreicht, ohne dass das jetzt die Lizenz wäre, irrational dahin zu schwadronieren. Diesen Ahnungen jedenfalls geht Walser in seinem Essay nach und wirft die alte Frage nach der Rechtfertigung des Menschen neu auf. Dabei greift er nicht nur auf theologische, sondern als Schriftsteller auf literarische Texte zurück, die die existenzielle Dimension des Themas freilegen. Und womit setzt er ein? Mit Kafkas Prozess. Ein Werk der Moderne, das als Parabel auf die fundamentale Rechtfertigungsbedürftigkeit des Menschen gelesen werden kann. Wir erinnern uns. Josef K. wird eines Tages verurteilt, ohne etwas getan zu haben. Jedenfalls ist ihm keine Tat bewusst, die einen Prozess gegen ihn rechtfertigen würde. Er sucht Rechtfertigung, um im Prozess bestehen zu können und von den Richtern freigesprochen zu werden. Aber je länger er sucht, umso klarer wird ihm, dass seine Lage letztlich aussichtslos ist. Er ist nicht zu rechtfertigen. Ähnlich der in Kafkas Werk auftretende Handelsreisende Gregor Samsa, der sich eines Morgens in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt vorfindet. Das Ungeziefer, ein Bild für die Existenz eines Parasiten, der die anderen aussaugt, ohne selbst etwas Entsprechendes geben zu können. Auch in anderen literarischen Zeugnissen wird das Unbehagen beschrieben, letztlich ein Nichts zu sein, das auf rissigem Fundament steht. Walter bringt einen ganzen Chor solcher Selbstverneinungsstimmen vor und kommentiert, was für ein Mangel muss erlebt worden sein, dass Jean-Paul, Dostoevsky, Kafka, Robert Walser zu solchen Selbstverneinungsorgien hingerissen werden. Nun, welche Möglichkeiten gibt es, uns zu rechtfertigen, unsere Identität anderen gegenüber zu plausibilisieren? Eine Möglichkeit, seine Existenz zu rechtfertigen, ist die Arbeit. Wer arbeitet, verdient. Die Leistung, die er erbringt, lässt ihn leben, und je mehr und erfolgreicher er arbeitet, desto gerechtfertigter und anerkannter ist er vielleicht. Aber was ist mit dem, der nicht mehr arbeiten kann? Hat er kein Recht auf Anerkennung? Und was ist mit dem, der nicht arbeiten will? Gibt es nicht die Sehnsucht, unbedingt und ohne Vorleistung anerkannt zu sein? Sein zu dürfen, wie man ist. Walser erinnert hier an eine Szene aus Thomas Manns Zauberwerk, in der Hans Castorp, der kränkelnde Protagonist, im Sanatorium darüber nachdenkt, ob die Arbeit für ihn Rechtfertigung bringen könnte. Er achtet die Arbeit, keine Frage, aber er liebt sie nicht. Und seine Achtung ist, wie es heißt, sogar religiöser Natur. Aber die Arbeit zerrt an seinen Nerven und erschöpft ihn. Am Ende gesteht sich der gelernte Ingenieur und Patriziersohn Hans Castorp ein, Zitat, dass die Arbeit in seinem Leben einfach dem ungetrübten Genuss von Maria Mancini etwas im Wege war. Maria Mancini, das ist eine erlesene Zigarrensorte. Statt zu arbeiten, legt er lieber Debussy-Platten auf und raucht ungestört seine Mancini. Ästhetik und Genuss als Betäubungsmittel gegen lästige Fragen. Verantwortungslosigkeitsgenuss hat Walser dies genannt. Verantwortungslosigkeitsgenuss, also die Flucht in die Ästhetik vor den harten Fragen. Eine weitere, zweite Strategie, die eigene Rechtfertigungsbedürftigkeit vergessen zu machen, ist die, andere zur Rechenschaft zu ziehen. Der Gutmensch, der empört, die Ungerechtigkeit der Welt beklagt, merkt am Ende gar nicht, dass er selbst in einem Zustand lebt, der nicht so ist, wie er sein sollte. Ja, Odo Marquardt, der Philosoph, hat mal gesagt, die Kunst, es nicht gewesen zu sein, läuft immer darauf hinaus, es andere gewesen sein zu lassen. Und dieser Mechanismus der Fremdbezichtigung hat oft die Funktion, sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Schauen Sie jeden Morgen in die Zeitung, können Sie es bei vielen Kritiken immer wieder beobachten. Gut. Er sieht den Splitter im Auge der anderen, der Schönen und Reichen, der Großbankiers und Konzernmogule, den Balken im eigenen Auge sieht er nicht und kann ihn nicht sehen. Ansonsten könnte er die Welt nicht so selbstgerecht mit moralischen Appellen gegen die Agenten der Unmenschlichkeit überziehen. Walser, der nicht ohne Polemik Jean Ziegler, damals hatte er eine Rede hier bei den Salzburger Festspielen gehalten, Aufstand des Gewissens und auch den ehemaligen Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Joachim Gauck, der tatsächlich auch eine Rede gehalten hat, die Verantwortung der Freiheit. Diese beiden nimmt er als Exempel solcher Gutmenschen her und mutmaßt, dass es gerade der Mangel an Rechtfertigung ist, der Festredner zu solchen Auftritten zwingt. Man klagt an, um sich selbst gerechtfertigt fühlen zu können, als hätte nicht schon Paulus im Römerbrief gewarnt: Darum bist du unentschuldbar, wer du auch seist, Mensch, wenn du richtest. Denn worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selber, weil du, der Richtende, dasselbe tust. Weil das dieser Weg des Moralisierens mit Empörungstremolo, wie er sagt, versperrt, schon früher hatte er als Maßstab für sich festgehalten, was man einem anderen sagt, das muss man zunächst und vor allem sich selber sagen. Aber auch, das muss hier kritisch festgehalten werden, auch wenn ich jetzt selber in diese Falle vielleicht hineintappe, auch Walser selbst ist von der Neigung zur Selbstrechtfertigung nicht ganz frei. Der Schriftsteller vom Bodensee hat in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit durch umstrittene Reden immer wieder für Aufsehen gesorgt. Das treibt ihn um bis heute. In den 60er Jahren wandte er sich gegen den Vietnam-Einsatz der USA und wurde als Kommunist beschimpft. In den 70er Jahren bezeichnete er die deutsche Teilung als Katastrophenprodukt und wurde als Nationalist hingestellt. Er hatte mit einem Konsens der intellektuellen Linken gebrochen, welche wie Günter Grass in der Teilung Deutschlands die gerechte Strafe für die Verbrechen von Auschwitz sah. Ende der 90er Jahre kritisierte Walser, und daran erinnern Sie sich vielleicht noch, die Lippengebetsroutine offizieller Gedenktagsreden und wurde als Schlussstrichbefürworter kritisiert, der mit dem Antisemitismus liebäugelt. Die Walser-Bubis-Debatte beschäftigte damals monatelang die Feuilletons in Deutschland. Gegen alle drei Vorwürfe verteidigt sich Walser unter Verweis auf seine Werke. Ein Schriftsteller sei ein Schriftsteller und hole sich seine Rechtfertigung, wenn er halbwegs bei Trost sei, nicht aus Ideologien wie Kommunismus, Nationalismus oder Antisemitismus. Und es muss hier nicht entschieden werden, ob Walser mit seiner Apologie im Recht ist. Zweifellos Recht hat er, wenn er ein Reizklima des Rechthabenmüssens ausmacht, das unsere gesellschaftlichen Debatten zunehmend bestimmt und er hier ein Fragezeichen dahinter setzt. An dieser Stelle spielt nun Walser, und das ist jetzt für uns interessant, die Religion ein. Der sagt, das Verdienst der Religion ist es, die abgründige Frage der Rechtfertigungsbedürftigkeit menschlichen Lebens immer wieder gestellt und wachgehalten zu haben. Und besonders schätzt er den Schweizer, nicht katholischen, sondern evangelischen Theologen Karl Barth, dem es gelungen sei, aus dem Wettbewerb des Rechthabenmüssens aus diesen Spiralen der Fremdbezichtigung auszusteigen. Der schreibt: Zur Ehre der Religion sei es gesagt, dass sie von Paulus über Augustinus bis zu Calvin, Luther und Karl Barth die Frage, wie ein Mensch Rechtfertigung erreiche, nie hat aussterben lassen. Seit 2000 Jahren wird gefragt, ob wir zu rechtfertigen seien durch das, was wir tun, oder durch das, was wir glauben. Die Religion ist anspruchsvoller als jede andere Denk- und Ausdrucksbemühung. Zitat Ende. Karl Barth hat in seinem Römerbrief im Anschluss an Paulus deutlich gemacht, dass weder Arbeit noch Leistung, aber auch nicht Askese oder Verzicht den Menschen rechtfertigen können. Durch diese Einsicht habe Barth die Kulturkulisse zerstört, die uns vergessen macht, dass Rechtfertigung einmal unser Bedürfnis war, so Walser. Wo das Tribunal Gottes geschleift wird, treten andere Tribunale an dessen Stelle, zum Beispiel die Talkshow, die die Beichte ersetzt, ohne die Gnade der Vergebung anbieten zu können. Das Interview ist die Beichte eines sich gottlos dünkenden Zeitalters. Das sage ich Ihnen, Walser. Ein Interview ist immer ein Geständnis. Meistens führt es zu Verurteilung. So der Schriftsteller in Walsers Roman, das 13. Kapitel. Klammer auf, das 13. Kapitel spielt schon an auf Paulus, ja, 1 Korinther 13, das Hohelied der Liebe, so nennt er den Roman, den er nach dem Buch Rechtfertigung eine Versuchung geschrieben hat. Klammer zu. Kurz, wo der Raum der Vergebung fehlt, mutiert der gottamputierte Mensch zum Bezichtigungsartisten. Er muss es immer andere gewesen sein lassen, statt zuzugeben, dass er selbst es gewesen ist. Ja, Odo Marquardt hat von einer Übertribunalisierung der Lebenswelt gesprochen. Und als Therapie gegen die verbreitete Krankheit des Rechthabenmüssens empfiehlt Martin Walser eine Kultur der Selbstwiderlegung. Ja, wer eine Behauptung aufstellt, soll zunächst auch öffentlich sagen, was alles gegen seine Behauptung spricht. Erst dann, wenn nach dem Durchgang durch alle Einsprüche von seiner Behauptung noch etwas übrig bleibe, habe er Anspruch, gehört zu werden. Ja, man könnte hier an die mittelalterliche Disputationstechnik erinnern. Ja, wenn Sie mal einen Blick in die Summa Theologica des heiligen Thomas von Aquin werfen, dann werden Sie feststellen, dass der Aufbau dergestalt ist, dass er zunächst Einsprüche auflistet, die gegen seine eigene Überzeugung stehen. Diese Einsprüche kontrapunktiert er dann mit einem Zeugnis aus der Heiligen Schrift oder der theologischen Tradition. Und erst vor dem Hintergrund dieser Problemexposition, die die Komplexität der Fragestellung deutlich macht, spricht der mittelalterliche Magister und trägt eine Lösung vor. Und diese Lösung bleibt nicht einfach im Raum stehen, sondern zur Transparenz der mittelalterlichen Disputationskultur gehört ist, dass die eingangs erwähnten Einsprüche im Lichte der gegebenen Antwort dann nochmal entkräftet werden. Ja? Oft lesen wir in den Feuilletons vom dunklen, düsteren Mittelalter. Ja, wenn unsere empörungserregten Diskussionen nur in etwa die Kommunikationsstandards der mittelalterlichen Disputationskultur erreichen würden, wären wir schon ein ganzes Stück weiter, Klammer zu. Gut, dem verbreiteten Desinteresse an religiösen Fragen hält Martin Walser entgegen, dass die Texte der Religion große Literatur sind. Also Sie müssen vor Augen halten, Walser ist jahrzehntelang Schriftsteller des Surkamp Verlags gewesen, ein Verlag, der in der Bundesrepublik quasi so ja, das linke, progressive, religionsferne, auf jeden Fall nicht kirchliche intellektuelle Milieu vertreten hat. Und dass er jetzt als langjähriger Surkamp-Autor und auch Freund von Siegfried Unsel auf Religion hinweist, das war schon damals eine Besonderheit. Und er weist darauf hin, liebe Leute, die größte Literatur ist eigentlich in der Heiligen Schrift zu finden. Habt ihr mal Hiob gelesen? Habt ihr mal die Psalmen gelesen? Das Weihnachtsevangelium, die Gleichnisse der Evangelien, das Hohelied der Liebe über Paulus, die Vision der Johannesapokalypse. Es gibt doch kaum was Besseres, sagt Martin Walser als Schriftsteller, der nicht irgendwer ist, sondern einer der maßgeblichen Stimmen damals. Schon der niederländische Schriftsteller Kees Notenboom gab zu bedenken, die nachrückende Generation laufe Gefahr, ist jetzt nicht ganz political correct, aber ich zitiere ihn, zu Japanern der eigenen Kultur zu werden, wenn sie die Sinngehalte der jüdisch-christlichen Tradition gelangweilt ausschlagen. Es fehlt etwas, wenn einer durch Museen geht und die Bildprogramme der alten Meister nicht mehr versteht, weil er die Bibel nicht kennt. Es fehlt etwas, wenn einer die Klassiker der Literatur liest, aber blind für die Anspielungen und Verfremdungen biblischer und liturgischer Motive ist. Walser geht noch weiter und sagt, dass mit dem Abschied von der Religion auch existenziell etwas verloren geht. Zitat: Wer sich heute fast instinktiv erhaben fühlt über alles Religiöse, weiß vielleicht nicht, was er verloren hat. Polemisch gesagt, Rechtfertigung ohne Religion wird zu Rechthaberei. sachlich gesagt, verarmt zum Recht haben müssen. Zitat Ende. Auch die andere Frage, ob Gott sich rechtfertigen kann, ja, es wird die Frage gedreht, ja, kann Gott sich angesichts der Trümmer in der Geschichte, angesichts der Kriege in der Welt vor der menschlichen Vernunft rechtfertigen? Also auch diese Theodizee-analoge Frage wird bei Walser nicht einfach überspielt. Allerdings nimmt er nicht auf neuere Theodizee-Diskurse Bezug, die, wie gerade schon angedeutet, die Fragerichtung umkehren, wenn sie darauf bestehen, dass auch Gott sich angesichts der abgründigen Leidensgeschichte vor den Menschen rechtfertigen müssen. Erinnern wir uns an den hochbetagten Guardini, der auf dem Sterbebett die Frage gestellt hat, warum Gott zum Heil diese fürchterlichen Umwege, warum das Leid der Unschuldigen, die Schuld. Und er hat gesagt, vor dem Richterstuhl werde nicht nur ich mich befragen lassen, sondern ich werde in aller Demut und Bescheidenheit doch auch eine Frage an Gott, den Richter, stellen, nämlich die gerade zitierte, warum diese Umwege des Leids. Johann Baptist Metz hat die klassische Sündenfixierung der Theologie kritisiert und die Frage nach der Rettung der unschuldig Leidenden ins Zentrum seiner politischen Theologie gerückt. Und auf der Linie dieser Leid- und Theodizee-empfindlichen Theologie, die mit den Opfern der Geschichte solidarisch sein will, ist jüngst sogar die Rede von einer Schuld Gottes aufgekommen. Ja, der Schöpfer habe den Menschen eine Schöpfung zugemutet, die von Ressourcenknappheit, von Rivalität, von Unglück durchzogen sei. Und diesen Zumutungen habe er sich im Leben und Sterben Jesu selbst ausgesetzt. Ja, die Schöpferschuld sei auf Golgotha durch den blutigen Tod des Gekreuzigten gesühnt worden. Eine These, die meines Erachtens zu weit geht, weil sie die innere Achse der neutestamentlichen Erlösungslehre verschiebt und gewissermaßen ins Gegenteil verkehrt. Ja, Jesus Christus ist nicht für uns und unsere Sünden gestorben, sondern Jesus Christus ist gestorben, um die Sühne für Gottes Schuld zu leisten. Eine kühne, für manche fromme Gemüter geradezu blasphemische These. Aber solche Debatten finden in der Gegenwartstheologie auch statt. Deswegen tippe ich sie hier kurz ein. Luthers Frage nach der Rechtfertigung des Sünders, also wie finde ich, der ich um meine Schwächen weiß, einen gnädigen Gott, wird hier unter spiegelverkehrten Vorzeichen wieder aufgeworfen. Wie findet der durch die Trümmer der Geschichte belastete Gott einen gnädigen Menschen? Erfahrungen, in denen Menschen die rettende Präsenz Gottes schmerzlich vermissen, unerhört gebliebene Bitten und Klagen, ja die verhaltenen Schreie der Opfer geben der Frage nach der Selbstrechtfertigung Gottes eine tiefe Berechtigung. Die theologische Rede von einer Schuld Gottes aber geht darüber hinaus und zieht sich durch den Bezichtigungsvorwurf an Gott den Verdacht einer hybriden Überschreitung menschlicher Kompetenz zu. Kann und darf der Mensch Gott schuldig sprechen und vor das Tribunal der endlichen Vernunft zitieren? Das ist die Frage, die hier zu stellen ist. Und kann die biblische Botschaft, dass Christus für unsere Sünden pro nobis gestorben ist, zu der These umgeschrieben werden, dass Gott auf Golgotha für seine eigene Schuld, also lateinisch gesprochen pro se mit ipso, Sühne geleistet hat, um vor den Menschen Rechtfertigung zu finden? Ja, meines Erachtens eine überdrehte Konsequenz. Auf diese gewiss ungewöhnlichen Erwägungen geht Walser in seinem Essay nicht näher ein. Er würde vielleicht den Verdacht hegen, dass die Beschuldigung Gottes einer Selbstentschuldigung des Menschen dienen könnte, und einwerfen, dass die starke Betonung der Theodizee-Frage, also wie kann Gott angesichts des Leids in der Welt gerechtfertigt werden, die Anthropodizee-Frage, ja, wie kann der Mensch vor dem Hintergrund der Gräuel, die er begangen hat, selber gerechtfertigt werden, möglicherweise in den Hintergrund schieben soll. Aber Walser geht es in seinem Buch eher um die klassische Frage, ob Gott gerecht ist, wenn er die einen erwählt, die anderen aber nicht. ein dunkles, schwieriges Thema, das anspricht, das, was man mit dem Begriff der Prädestination theologisch bezeichnet. Ja. Gibt es so etwas wie eine von Ewigkeit her getroffene Wahl Gottes für die einen, die die negative Rückseite hat, dass es eine Verwerfung der anderen gibt? Walter ist jedenfalls davon fasziniert. Und er schreibt schon im Buch Genesis, ist von einem Zwillingspaar die Rede, das von Gott ungleich behandelt wird. Esau, der Ältere, muss Jakob, dem Jüngeren, dienen, weil Gott es so will. Und Jakob, Israel, der Verheißungsträger ist. Paulus greift darauf zurück, um das Erwählungshandeln Gottes zu illustrieren. Ist Gott ungerecht, wenn er den einen erwählt, den anderen aber verstockt? Das sei ferne. Den Empörungswilligen hält Paulus entgegen, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Ist nicht er der Töpfer über den Thron? Also kurz, ist es nicht hybrid, solche Fragen zu stellen? Augustinus geht über Paulus hinaus, wenn er sagt, dass die Erwählung allein durch Gnade stattfindet. Gnade wäre nicht Gnade, wenn sie aufgrund von Leistungen oder menschlichen Werken gewährt würde. Und Gnade wäre nicht göttliche Gnade, wenn sie nur durch Einstimmung des Menschen ans Ziel käme. Ja, Augustinus spricht von der Gratia Victrix, von der siegreichen Gnade, die ans Ziel kommt, ob der Mensch jetzt zustimmt oder nicht. Das ist für uns moderne Menschen eine schwer erträgliche Vorstellung, weil wir immer sagen würden, ohne die freie Zustimmung des Menschen wird auch Gott mit seinem Gnadenhandeln nicht ans Ziel kommen. Augustinus war hier anderer Meinung. Da aufgrund der Erbsünde alle Menschen eine Massa Damnationis bilden, zeigt Gott an der Verwerfung der einen den anderen, welche Strafe er ihnen gnädig erlässt, so Augustinus. Es verwundert nicht, dass Leute wie Kurt Flasch hier von einer Logik des Schreckens gesprochen haben. Walter hingegen kann dieser letztlich irgendwie doch gnadenlosen Theologie der Gnade einiges abgewinnen. Ja, er bekennt unumwunden, ein Bewunderer des heiligen Augustinus zu sein. Die überraschende Würdigung der heilspartikularistischen Erwählungslehre, heilspartikularistisch, da steckt pars, partis, der Teil drin. Also Augustinus ist der Auffassung, dass nicht alle, sondern nur ein Teil der Menschheit gerettet wird. Deswegen heilspartikularistische Erwählungslehre, hängt damit zusammen, dass Walser die Schriften von Paulus und Augustinus nicht als Theologie, sondern, wie er selbst sagt, als spannende Literatur liest. Zitat, was müssen diese Autoren erfahren haben, dass sie Gott so groß und den Menschen so klein dargestellt haben? Die religiösen Schriftsteller zeigen den Menschen so klein, weil er in Wirklichkeit so rechtlos war. Dies entspreche der Härte der antiken Lebenswelt. Walter will darin ein spannendes Romanprogramm sehen, in das wir als handelnde Figuren eingelassen sind, ohne zu wissen, wozu wir am Ende bestimmt sind. Ja, ob wir gerettet werden oder verworfen werden, das wissen wir nicht. Aber wir sind auf der Bühne der Geschichte unterwegs und müssen das Beste draus machen. Im Genfer Reformator Calvin glaubt Walter, eine interessante Fortsetzung des Augustinus-Romans zu erkennen. Zitat, Gott ist nicht um der Menschen willen da, sondern die Menschen sind um Gottes willen da. Und ein Teil der Menschen wird selig, der Rest wird verdammt. Calvin, der sich selbst seines Gnadenstandes absolut sicher war, meinte in den ungetauften Indios der neu entdeckten Welt Gefäße des Zornes Gottes erblicken zu müssen. Das steht bei Walter nicht. Mit der Lehre von der doppelten Prädestination, Erwählung der einen, Verwerfung der anderen, bricht für die Akteure des Romanprogramms die Frage auf, gehöre ich zu den Erwählten oder eher nicht? Die theologische Frage nach dem Geschick im Jenseits hat aber jetzt enorme Folgen für die Weltgestaltung im Diesseits. Ja, der Soziologe Max Weber hat die These vertreten, dass die Erwählungslehre Calvins die Ökonomie, die Wirtschaft, den Kapitalismus beflügelt habe. Warum? Weil man quasi vor den anderen habe sichtbar zeigen wollen, dass man zur besseren Hälfte, zu den Erwählten gehört. Und wie hat man das getan? Indem man die Ärmel hochgekrempelt hat und gearbeitet hat und Geld verdient hat. Und war man besser als die anderen. Rastlose Berufsarbeit wird so zur Ersatzreligion. Wohlstand zum sicheren Zeichen der Erwählten. Ob die These von der Geburt des Kapitalismus aus dem Erwählungsglauben des Calvinismus sozialgeschichtlich haltbar ist oder nicht, das braucht uns hier nicht zu interessieren. Es gibt Soziologen, die diese These von Max Weber inzwischen in Frage gestellt haben. Interessant ist aber, dass die Theologie der absoluten Gnadenwahl Gottes eine menschlich allzu menschliche Leistungsethik freisetzt. Man könnte auch sagen, eine gnadenlose Leistungsethik. Man muss eben den anderen beweisen, auf der Seite der Erwählten zu stehen. Der Glaube an die Rechtfertigung des Sünders durch Gott, Luthers Programm, wandelt sich hier unter der Hand in angestrengte Versuche menschlicher Selbstrechtfertigung, die, wie Walser vermerkt, in den Bildungsromanen des 18. Jahrhunderts bei Goethe und Jean-Paul literarisch Folgen gehabt haben. Am Ende geht es immer um Selbsterlösung durch Bildung, durch Leistung, durch Arbeit. Das ist das moderne, ersatzreligiöse Narrativ, das sich hier herausbildet. An der liberalen Theologie, die das Christentum der aufgeklärten Kultur angeglichen und das bürgerliche Leistungsethos religiös geadelt hat, lässt Martin Walser kein gutes Haar. Und hier zitiert er jetzt seinen radikalen Gewährsmann Karl Barth, der nach dem Ersten Weltkrieg in seinem in expressionistischer Sprache verfassten Römerbriefkommentar scharfen Protest gegen diese Anbiederung an die bürgerliche Kultur eingelegt hat. Er schreibt, der Mensch Gott gegenüber, wie sollte er etwas anderes sein als der Angeklagte? Walser notiert mit wachem Gespür, dass dieser Satz zwischen Kafkas Prozess und Kafkas Schloss geschrieben wurde. Nochmal, ja, der Mensch Gott gegenüber, was sollte er anderes sein als der Angeklagte? Wir sind rechtfertigungsbedürftig. Fehlt deinem Leben die Rechtfertigung, die nur Gott selbst ihm geben kann, dann fehlt ihm jede Rechtfertigung. Also Karl Barth hat darauf hingewiesen, dass alle menschlichen Versuche, sich eine Identität zu geben, die stabil ist, letztlich Schall und Rauch sind. Ja? Der Mensch ist gerechtfertigt durch Gott oder er ist völlig bodenlos. Ja? Steht vor dem Ozean des Nichts, der ihn schluckt, wenn er stirbt. Barth lässt Selbstrechtfertigung durch Kulturleistungen nicht gelten und hält so den Mangel des Menschen, seine fundamentale Rechtfertigungsbedürftigkeit, wach. Zugleich betont er die radikale Geheimnishaftigkeit und Unbegreiflichkeit Gottes. Sprachgewaltig beschwört Barth die Unzulänglichkeit der Sprache, Gott zum Ausdruck zu bringen. Seine dialektische Theologie lässt die Gottesrede in der Schwebe von Ja und Nein, verkündet die radikale Krisis der Zeit durch die Ewigkeit. Nur in der Negation kultureller, gesellschaftlicher Wirklichkeiten gäbe es einen Zugang des Menschen zum unzugänglichen Gott. Die neue Welt des Auferstandenen breche senkrecht von oben herein und berührt wie eine Tangente den Kreis die alte Welt. Sie hinterlässt, wie Barth in einer an Erfahrungen des Ersten Weltkriegs angelehnten Sprache schreibt, Einschlagstrichter und Hohlräume, ja ausgebrannte Krater. Der Sprachstil des frühen Barth, seine Rede vom unbekannten, ganz anderen Gott, lässt den Schriftsteller Walser nicht unbeeindruckt. Er selbst hebt ebenfalls auf die Entzogenheit Gottes ab. Immer wieder feiert er in der Sprache die Unaussprechlichkeit Gottes. Immer wieder bringt er Begriffskaskaden, um deutlich zu machen, Gott ist letztlich unbegreiflich. Ja? Und hier setzt meines Erachtens dann die theologische Auseinandersetzung mit Walser ein, weil die Feier der Unbegreiflichkeit, der Alterität, der Entzogenheit Gottes vernachlässigt, dass der Unbegreifliche sich selbst begreiflich gemacht hat, dass der anonyme Gott sich selbst einen Namen gegeben hat. Ja, dass er sich in Jesus Christus selbst ein Gesicht gegeben hat. Also kurz, die Christologie wird von Walser völlig außen vor gelassen. Also, ich beginne jetzt mit den drei Rückfragen, die ich an Walser noch stelle, und dann kommen wir auch schon langsam ins Finale. Die erste der drei Rückfragen betrifft Karl Barth. Walser feiert den frühen Barth des Römerbriefs, den reifen Barth der kirchlichen Dogmatik spart er aus. Warum? Barth ist nicht bei der dialektischen Theologie der frühen Phase stehen geblieben. Er hat die Rede über Gott nicht dauerhaft jenseits von Ja und Nein gehalten, sondern hat eine Wende von der dialektischen zur dogmatischen Theologie vollzogen. In der kirchlichen Dogmatik hat er in geradezu epischer Breite, ja, das sind also, ich habe es hier im Büro stehen, 10, 12 Bände, man hat sie den Weißen Wal genannt, weil also alle 3-4 Jahre kam, also aus Basel, ein Band der Kirchendogmatik raus, so weiße, dicke Bände, wo also Barth in epischer Breite zu bedenken versucht, was es heißt, dass Gott nicht unbekannt geblieben ist, sondern sich in Jesus Christus ein für alle Mal gezeigt hat und hier sein Ja zu den Menschen gesprochen hat. Der Ewige ist in der Zeit erschienen. Der Herr ist Knecht geworden. Er hat sich erniedrigt, um die Menschen zu erhöhen. Der Apathische hat sich von Sünde und Leid treffen lassen. Als der Richter ist er an die Stelle der Gerichteten getreten. Diese Menschlichkeit Gottes wird sie nicht verraten, wenn die Unbestimmbarkeit zur letzten Bestimmung Gottes gemacht wird. Das ist die erste Frage. Ja? Also nochmal anders gesagt, wer nur die Unzugänglichkeit, die Geheimnishaftigkeit, die Andersheit Gottes betont, hat er nicht vergessen, dass genau dieser Gott, der Unbegreifliche, sich begreiflich gemacht hat. In der Gestalt, in der Geschichte, in der Passion Jesu Christi. Eine zweite Rückfrage. Walser ist fasziniert von den Theologen, die die Menschheit in Verdammte und Erwählte scheidet. Ja, der Mensch ist nichts, Gott ist alles. Er kann erwählen, wen er will. Er kann verwerfen, wen er will. Das dunkle Geheimnis der Erwählung mag als Literatur betrachtet ein spannendes Romanprogramm sein. Theologisch befriedigend ist es nicht. Karl Barth hat es mit guten Gründen abgelehnt und in seiner Kirchendogmatik die steile Erwählungslehre Calvins umgeschmolzen und für alle geöffnet. Die Grundlage für diese Korrektur ist die Kenosis, die Selbstentäußerung Jesu Christi, der auf Golgotha als der Erwählte verworfen wurde, damit die Verworfenen, und zwar alle, erwählt werden. In dieser Universalität der Rechtfertigung liegt die Pointe der Barthschen Erwählungslehre. Man könnte einwenden, dass hier nur das Vorzeichen geändert wird. Gott ist nicht mehr der, der erwählt und verdammt, wen er will, sondern der, der alle rettet. Kein Mensch kann sich dem Akt der göttlichen Wahl widersetzen, weil sonst die Souveränität Gottes angetastet würde. In der Tat kann man fragen, ob Barth die Rolle der menschlichen Freiheit nicht eine Spur zu gering veranschlagt, wenn er Christus, den Stellvertreter alles und die Menschen, die im Erlösungsvorgang vertreten werden, nichts tun lässt. Bemerkenswert ist allerdings diese heilsuniversalistische Umgestaltung der Theologie. Vorhin haben wir von der heilspartikularistischen Erwähnungslehre Augustins gesprochen, die sich bei Calvin radikalisiert. Ich erinnere nochmal, heilspartikularistisch meint, nur ein Teil der Menschheit wird erwählt, der Rest verworfen. Heilsuniversalistische Theologien vertreten die Hoffnung für alle. Und da wir ja hier überwiegend vermutlich Katholikinnen und Katholiken sind, erinnere ich nur ganz kurz, dass das Zweite Vatikanische Konzil diese heilsuniversalistische Theologie auch amtlich bestätigt hat und gegenüber einem langen durch Augustinus geprägten und im Jansenismus wieder aufgeflackerten heilspessimistischen Denken klar betont hat, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das heißt allerdings nicht schon im Sinne einer Allversöhnung, dass am Ende tatsächlich alle bei Gott ankommen werden. Das Gericht Gottes können wir unter endlichen Bedingungen nicht vorwegnehmen. Hier gilt der eschatologische Vorbehalt. Und jetzt hatte ich eigentlich noch eine dritte Frage und bin gerade erstaunt, dass ich die hier im Manuskript gar nicht finde. Bitte was? Ach so, das Lob der negativen Theologie. Ja, genau. Das muss ich jetzt... Ah ja, ein drittes zum Lob der negativen Theologie. Ich habe die Stelle gefunden. Danke. Ja, selbstverständlich kann Gott im Laboratorium der Theologie zerbröselt oder zum Begriffsgötzen gemacht werden. Ja, das ist natürlich der berechtigte Punkt, den Weise hat. Ja, ihr Theologen, ihr wisst viel zu genau Bescheid über das, was das Mysterium Gottes ist. Ja, die Unverfügbarkeit Gottes soll vor Vereinnahmungen geschützt werden. Das ist auch richtig. Aber wenn man dieses Anliegen überdreht und von Gott nur noch als dem total anderen spricht, dann etabliert man, wenn man so will, ein antidogmatisches Dogma. Ja, das schwarze Loch der Begriffe wird hier zum letzten Begriff gemacht oder nochmal anders gesagt, die Unbestimmbarkeit zur letzten Bestimmung gemacht. Das behagt natürlich einen Dogmatiker nicht, der doch darauf Wert legt, dass man bestimmte Bestimmungen von Gott auch treffen kann. Nicht, weil die quasi Kopfgeburten sind, sondern weil wir Offenbarungszeugnisse haben, die uns doch auch bestimmte inhaltliche Vorgaben machen, wer Gott ist und wer Gott für uns ist. Deswegen kann ich das Lob der negativen Theologie, dass Martin Walser als Schriftsteller anstimmt, nicht affirmieren, nicht bejahen. Kommen wir zum Schluss. Der Schriftsteller Martin Walser hat die Frage nach der Rechtfertigung aus dem Ghetto des kirchlichen Binnendiskurses herausgeholt und mit existenzieller Nachdenklichkeit in die breite Öffentlichkeit hineingetragen. Er hat gesagt, dass etwas fehlt, wenn Gott fehlt, und damit als Schriftsteller Erfahrungen zum Ausdruck gebracht, die auch in der Gegenwartsphilosophie artikuliert werden. Anders als die neuen Atheisten, die so tun, als sei die Nicht-Existenz Gottes eine ausgemachte Sache und daher hinter das Niveau der klassischen Religionskritik zurückfallen, hat Walser den Fehl Gottes zum Anlass genommen, die Frage nach der Rechtfertigungsbedürftigkeit des Menschen neu zu stellen. Ja, wir stehen nicht in uns selbst. Wir sind angewiesen auf andere, die uns anerkennen. Es gibt etwas, das wir uns selbst nicht geben können. Es gibt etwas, wo das Autonomiepathos der Moderne an Grenzen kommt, wo wir die Erfahrung machen, wir sind nicht so autonom, wie wir gerne wären. Wir sind von Kindheit an angewiesen darauf, angesprochen zu werden und in der Ansprache durch andere das zu werden, was uns in die Wiege gelegt worden sind. Das heißt, wir sind dialogische Wesen. Der Mensch sehnt sich danach, bejaht zu werden, ohne dass er diese Bejahung erst verdienen müsste. Gäbe es eine Instanz, die ihn anerkennt, und zwar unbedingt anerkennt, ohne Vorleistung anerkennt, dann könnte es ihm gelingen, aus dem Wettbewerb des Rechthabenmüssens auszusteigen. Ob es diese Instanz gibt, wie der Glaube sagt, ist für Walser den Suchenden ungewiss. Er bezeichnet Gott als eine Leerstelle, die er sich weigert, durch Ersatzgrößen wie Arbeit, Macht, Genuss, Erotik auszufüllen. In seinem Roman Muttersohn lässt er den Protagonisten das auf Gott gemünzte Wort sprechen: Weh denen, die dich verschweigen. Weh denen, die dich verschweigen. Die Figur Gottes, die Walser in seinen Romanen immer wieder umkreist, bleibt für ihn eine wichtige Referenzgröße menschlicher Selbstverständigung. Ohne sie wäre das Leben ärmer. Entsprechend heißt es in den Fantasien der Wiederholung von Peter Handke einmal, ich zitiere ihn, ich habe durch dein ewiges Fernsein ein so viel höheres Leben, so viel geistigen Aufschwung erhalten, von dem ich sonst nichts gewusst hätte. Statt sich den religiösen Suchbewegungen der Gegenwart zu verschließen und so zu tun, als sei der Glaube eine krisenfeste und zweifelsresistente Angelegenheit, dürfen wir offen zugeben, oft genug fällt das Sprechen von Gott auch denen schwer, die an Gott glauben. Auch sie befinden sich oft in einer dunklen Nacht des Glaubens, in der es ihnen die Sprache verschlägt, angesichts des unendlichen Leids und des ungerechten Leidens in der Welt, angesichts von schweren Schicksalsschlägen, von schmerzlichen, unheilbaren Krankheiten. Wenn Gläubige das Selbstgespräch mit den eigenen Zweifeln nicht unterdrücken und ihren Glauben an die Barmherzigkeit Gottes einladen bezeugen, ja diesem Glauben in den pluralen Gesellschaften der Gegenwart zumindest versuchen, ein ansprechendes Gesicht zu geben, dann können sie Versuchende, die glauben wollen, aber es wie Walser nicht wirklich können, glaubwürdige Gesprächspartner und Partnerinnen sein. Dazu möchte ich Sie einladen, das mit den begrenzten Möglichkeiten, die ein jeder von uns hat, Möglichkeiten, die in der Taufe grundgelegt sind, ja, jede von Ihnen hat ein unverwechselbares Charisma, dass Sie das nicht niederhalten, sondern einbringen. Nicht gottprotzig einbringen, sondern nachdenklich und so, wie es die Situation erfordert. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Zu Beginn Hardcore, würde ich sagen. Viele Fragen, die Sie gestellt haben im Rahmen Ihres Vortrages, viele Fragen nehmen wir mit. Aber ich denke, es mündet immer in der Frage, wer ist Gott für mich? Mit allen Zweifeln, die dazugehören, damit man sich weiterentwickeln kann. Sie haben uns viele Impulse gegeben. Danke dafür. Viel zum Nachdenken und Sie werden sicher Fragen haben. Bitte. Bitte.
Mir ist nicht ganz zufällig, warum ich mich dauernd schlafen muss, sondern ich vor anderen Leuten nicht. Warum ist das so wichtig? Also für mich ist das nicht so wichtig, mich dauernd vor anderen Leuten zu nehmen.
Dann sind Sie ja schon eine erlöste Existenz, die quasi. Nein, also Walser geht natürlich aus. Die Idee, ja, wunderbar. Also Walser geht davon aus, dass wir in Lebenswelten unterwegs sind, wo wir permanent angefragt sind, wo wir uns für das, was wir tun, für das, was wir denken, rechtfertigen müssen. Nichts mehr ist selbstverständlich. Nichts mehr darf man dankbar einfach so annehmen. Und das ist der Hintergrund, vor dem er Rechtfertigung eine Versuchung nennt. Ja, wir müssen permanent zeigen, dass wir wer sind. Und wie tun wir das? Indem wir tendenziell andere runtermachen, um selbst besser dazustehen. Diesen Mechanismus der Fremdbezichtigung, um selbst quasi glorioser zu erscheinen, ist für ihn eine Erfahrung, die er vor allem in der Literaturkritik auch macht. Ja, irgendwelche No-Names zerreißen seine Romane, an denen er jahrelang gearbeitet hat, und stellen sich als die großen Richter dar, und das nervt ihn. Also das ist bei Walser der Hintergrund. Ich würde allerdings sagen, dass wir das im Klein-Klein unter unserer alltäglichen Lebenswelten sehr wohl auch registrieren können. Und ich habe auf die Zeitungen verwiesen, da können Sie das eigentlich täglich beobachten. Das politische Geschehen ist voll von solchen Rechtfertigungsmechanismen durchzogen.
Also dieses Bedürfnis oder der Bedarf, sich zu rechtfertigen, stellt sich spätestens dann ein, wenn auch innerhalb einer Familie die nächste Generation sagt, ja, wir haben Biologie studiert, wir sind Naturwissenschaftler und daher brauchen wir das alles nicht, weil wir kommen ohne Gott und ohne dem allen zurecht. Das ist ein ewiges Problem, also ich kenne das passiert 2-3 Mal im Monat, dass die Schwiegertochter erklärt, dass sie das alles nicht braucht. Das Kind wird zwar gekauft, weil das gehört halt so ein bisschen dazu, aber halten tun wir von der Existenz Gottes gar nichts. Und da muss man dann eine Menge an Argumenten oder die Trennung von Glaube und Naturwissenschaft, das bleibt einem nicht erspart, wenn man in einem ernsthaften Dialog sein will.
Genau, damit verweisen Sie auf ein tieferes Problem in Gesellschaften, in denen die Erosion von Kirche, Theologie, Glauben zunimmt, wird der Glaube immer mehr rechtfertigungsbedürftig. Und wir brauchen quasi nicht nur ein besseres biblisches, ein besseres liturgisches Wissen, sondern wir brauchen im Prinzip auch rationale Rechtfertigungsstrategien, um zu zeigen, dass Glaube und Wissenschaft vereinbar sind und nicht zwei Welten, die nichts miteinander zu tun haben. Denn um nur Wittgenstein zu zitieren, wenn alle Fragen der Wissenschaft geklärt sind, sind die Fragen des Lebens noch lange nicht geklärt. Es gibt Fragen, die jenseits dessen liegen, was quasi eine positivistische Wissenschaft klären kann. Und ja, das ist dann der ganze Raum, in dem die Debatten beginnen, in die Walser vorgestoßen ist mit seinem Essay.
Der Calvinismus ist in der Schweiz, ich glaube 8 Jahre okay, ganz lebendig. Es gibt eine ganz einfache Regel. Wer Erfolg im Beruf hat, den liebt Gott. Wer keinen Erfolg hat, den liebt Gott nicht. Und das ist im normalen Leben furchtbar. Ein Mensch ist in einer Firma, die Firma geht zugrunde. Also Gott liebt ihn nicht. Und es gibt Dinge, die man in Österreich gar nicht glauben kann, aber ich habe es so erlebt, wenn ich sehe. Es gibt Leute, die in einer Firma eine Position haben, eine hohe Position. Das ist in der ganzen Umgebung, in der sie leben, in der sie leben, bekannt. Nun geht die Firma zurück. Er fährt jeden Tag um dieselbe Zeit zur Firma hin, in den nächsten Ort, setzt sich ins Kaffeehaus, wartet die Zeit ab und kommt wieder zurück, damit die Umgebung glaubt, er arbeitet dort und kommt wieder hin. Denn in der Schweiz, im Calvinismus, ist das Furchtbare, wenn Gott nicht liebt. Ja. Und diese Regel ist furchtbar, ist ja menschenwürdig.
Jetzt könnten Sie sagen, sind Sie dankbar und froh, dass Sie katholisch sind. Aber das wäre jetzt auch vielleicht nicht ökumenisch. Aber also durch dieses Beispiel wird nochmal deutlich, dass diese Theologie der Gnade gnadenlos ist und dass quasi Rückkopplungen in die Lebenswelt da sind, die also wirklich hart sein können, wie Sie. Ja,
bitte. Ich war kurze Zeit in der Schweiz, da habe ich einen Fernsehen, einen Theologen, einen evangelischen Theologen, reden hören. Und er hat gesagt, die Katholiken haben ein großes Glück. Die wissen, dass Gott sie in der Welt verzeiht. Und wir wissen das eigentlich nicht.
Nein, wir wissen das nicht. Wir hoffen es aber. Und wir haben Gründe zu hoffen, weil Gott selber alles getan hat, als er seinen Sohn quasi die Passion hat durchlaufen lassen, ein Ereignis, dem wir retten und erlösende Kraft beimessen. Und wer quasi bereit ist, sich von diesem Erlösungswirken frei erfassen zu lassen, der ist befreit von dem Zwang, sich selbst erlösen zu müssen und kommt aus dieser calvinistischen Selbstrechtfertigungssache heraus. Aber es ist klar, wir können das Gericht nicht vorwegnehmen, wir stehen unter dem Gericht und wir haben keine Garantie, dass alles gut ausgeht. Aber wir haben die begründete Hoffnung, dass der Richter zugleich der Retter ist, der nichts unversucht gelassen hat, auch die Verlorensten quasi zu erreichen. Und das gibt uns doch eine gewisse Gelassenheit, mit diesen großen Fragen umzugehen.
Mir ist das Satz hängen geblieben im Vortrag, er
würde gerne glauben, kann aber nicht glauben. Das ist ja eine Spannung. Können Sie die irgendwie noch mehr auf mich näher eingehen, was gemeint ist? Oder was Sie meinen, was theologisch
ausläuft? Also, es ist jedenfalls klar, dass hier ein Mensch, der zweifelt, an seinen Zweifeln zu zweifeln begonnen hat. Und Pascal hat mal gesagt, also hat Gott das Wort in den Mund gelegt, wenn du begonnen hast, mich zu suchen, hast du mich eigentlich schon gefunden. Ja? Wir haben momentan, also die Kirche kreist in Strukturdebatten um sich selber. Wir haben trotzdem gleichzeitig im intellektuellen Milieu teilweise Aufbrüche, die aus einem Kulturatheismus stammen und diese Haltung in Frage stellen. Zweifel am Zweifel, neue Aufgeschlossenheit für Fragen des Glaubens. Und da würde ich Walser einordnen. Er ist natürlich katholisch sozialisiert worden, hat sich dann vollständig abgewandt und kommt im Alter gewissermaßen wieder zurück. Ist da nicht doch etwas gewesen, was wertvoll ist und was es wert wäre, weitergegeben zu werden? Und das sind eigentlich Andockstellen für einen produktiven Diskurs zwischen Kultur und Theologie. Und das Walser keineswegs der Einzige. Jetzt ist gerade vor 2-3 Wochen von einem Berliner Dramaturgen, Bernd Stegemann, ein tolles Buch erschienen, wo er quasi deutlich, also erstmal bilanziert, was ist eigentlich in den letzten 30, 40 Jahren geschehen in Gesellschaften, die den Gottesglauben meinten, verabschieden zu können. Ist es wirklich besser geworden in den unterschiedlichen Lebensbereichen oder müssen wir nicht ehrlich sagen, dass es überall eher nach unten gegangen ist? Und der aufgrund dieser soziologischen Beobachtungen dazu gekommen ist, neu mit den Ressourcen, die der Glaube, die christliche, die jüdische Tradition bietet, umzugehen. Und der gewissermaßen diese, also kommt aus Berlin, ja. Berlin ist eine weithin atheistische Stadt, ja, wo Glaubende wirklich eine qualifizierte Minorität sind. Der aber jetzt aus diesem Atheismus heraus neue Fragen stellt, neue Brücken schafft. Und das sind natürlich interessante. Es sind Leute, die jetzt noch nicht sagen würden, ich glaube, aber ich glaube, dass am Glauben was dran sein könnte und ich habe schon längst begonnen, an einem dogmatischen Zweifel zu zweifeln. Jetzt lachen die. Das sind ernste Fragen.
Jetzt noch eine Frage. Wie ist denn der Martin Walser, wenn er bei Ihnen zu Besuch ist? Das ist ein Mensch. Ist der so streng und grimmig?
Also Martin Walser ist schon verstorben, er war Jahrgang 26, ich habe ihn hier getroffen, da war er schon um die 90, also schon betagt, also im Gespräch sehr zugänglich, aber er hat natürlich die Härten, über die er berichtet, auch selber praktiziert. Er war ein Streitbarer, also wenn die Geschichte der intellektuellen Debatten der Bundesrepublik, fast überall war Walser mit drin und er hat auch selber kräftig austeilen können. Ja, ein sehr kräftiger Mann. Aber dass der jetzt am Ende so sensible Töne anschlägt, also dieses Buch, das 13. Kapitel handelt von einer Theologieprofessorin, die Karl-Barth-Expertin ist. Also dahinter steht, er hatte richtig viel Barth gelesen, war beeindruckt von der Sprachkraft Karl Barths und hat das dann noch literarisch verarbeitet. Ist schon interessant, ja, aber ja, so viel.
Ja, was war eigentlich das auslösende Moment für Martin Luther für seine Bekenntnistheorie?
Das auslösende Moment, also Martin Luther war Augustiner, Eremit in Erfurt und die Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott, hat ihn früh umgetrieben. Und er selber schreibt, dass er alles versucht hat, fromm zu sein, asketisch zu sein. Also er hat alle Leistungsauflagen, die der katholische Glaube mit sich bringt, für sich durchpraktiziert und hat immer festgestellt, ich versage am Ende. Ich finde keinen gnädigen Gott. Und dann hat er, wie er sagt, aufgemurrt, hat er sehr drastische Wendungen gegen diesen Gerechtigkeitsgott. Und der entscheidende Punkt war dann, also so beschreibt er es vielleicht etwas stilisiert im Nachgang, dass er im Begriff der Justitia, der Gerechtigkeit, im Römerbrief eine Entdeckung gemacht habe. Justitia sei nicht im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit, Lohn für die Guten, Strafe für die Schlechten zu verstehen, sondern als Justitia salutifera, ja, also als heilbringende Gerechtigkeit. Also egal, was ich mache, was ich leiste, was ich tue, es ist die Gnade Gottes, die mich gerecht macht, weil Gott es will und nicht, weil ich etwas erbringe. Ja, und der Glaube ist quasi, also der Glaube an den rechtfertigenden Gott, obwohl ich Sünder bin, das ist eigentlich das Entscheidende. Und dann die Kritik am Ablasswesen und so weiter.
Alles ist Gnade, sozusagen.
Ja, die Gnade ist hier, es ist ein Primat der Gnade vor der Freiheit, die immer erbsündlich gebrochen ist. Also Luther hat auch die Erbsünde stark betont, stärker als wir Katholiken das tun. Trient hat ja dann gesagt, also die Freiheit ist zwar durch die Erbsünde quasi beeinträchtigt, aber es gibt doch einen Kern, der unbeeinträchtigt davon ist. Bei Luther ist durch den Sündenfall Adams die Ebenbildlichkeit des Menschen zur Satansmaske verzerrt worden, wie er drastisch schreibt. Deswegen kann der Mensch nichts, aber der gnädige Gott alles tun. Während im katholischen Glauben es doch Spielformen gibt, auch wenn der Primat der Gnade natürlich auch bei uns da ist, aber Gott will uns nicht ohne uns erlösen, sondern mit uns, und deshalb ist die Freiheit dort mit im Spiel. Und wenn das Ganze nicht zu einem Marionettentheater degradieren soll, ist es auch wichtig, dass die Freiheit von uns Menschen da mit im Spiel bleibt.
Ich meine, es ist so schwer, über meinen Glauben zu sprechen.
Ja.
Und das ist die Schwierigkeit, eben mit jemandem zu diskutieren, der eben noch Argumente haben möchte, dass man auch sozusagen in das Gespräch kommt.
Ja. Da sprechen Sie natürlich einen wichtigen Punkt an. Viele sind oder fühlen sich ohnmächtig. Sie haben die Sprachfähigkeit nicht. Und da würde ich sagen, hat die Kirche nach dem Konzil auch einen krassen Fehler gemacht. Laienapostolat ist viel betont worden. Mitbestimmungsrechte, Partizipationsmöglichkeiten für Laien, alles schön und gut. Das Konzil meint eigentlich, alle Gläubigen als Träger, als potenzielle Träger der Evangelisierung zu befähigen. Und die Kirche, die Bischöfe, die Theologen hätten mehr darüber nachdenken müssen, wie sie Gläubige, auch erwachsene Gläubige, befähigen können, das zu tun, dass das Konzil mit dem Gedanken des gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen eigentlich intendiert hat. Also die Krise der Kirche ist mitnichten nur eine Klerikerkrise, sondern genauso eine Laienkrise. Ich würde sogar als Laie sagen, die Krise des Laientums ist genauso groß. Die Bezeugungsschwachheit, die Bekenntnismüdigkeit, die Feigheit, um es mal scharf zu sagen, nimmt zu. Und das ist ein Problem.
Also, dazu vielleicht eine Anregung, ich habe jetzt begonnen, die theologischen Kurse zu machen, als Fernkurs, weil mir das praktischer ist. Aber da kriegt man Rüstzeug. Denn natürlich werden wir in Diskussionen mit Leuten, die uns geistig geben, wir sind stumpf gefordert, wir bringen Argumente, und wenn man dann nur auf seine eigene Glaubenserfahrung zurückgreifen kann, dann ist das zwar sehr wesentlich,
aber zu wenig.
Es fehlt in der Argumentation was. Und diese Kenntnisse, die einem dort vermittelt sind, inzwischen schon ziemlich
nützlich
gewesen.
Ja. Sehr gut. Also besuchen Sie die theologischen Kurse am Stephansdienst.
Dürfen wir die Schriften haben?
Ja, können Sie haben.
Das Ganze?
Ja, alles.
Ja, aber ich
Ja, also hinten am Tisch liegen zwei Bücher noch. Also wer Interesse hat, vor einem Jahr ist Krux über die Anstößigkeit des Glaubens rausgekommen. Das Buch hat auch einen Wiener Bezug, einen doppelten sogar. Einerseits kommt darin vor, Oktober 38, die Attacke der Hitlerjugend gegen die Kreuzesdarstellung im erzbischöflichen Palais. Was bedeutet das eigentlich? Und das war der Anstoß des Buches, dass 2018 das Rektorat unserer Universität, ohne einen öffentlichen Diskurs zu ermöglichen, die religiösen Symbole aus den Hörsälen entfernt hat. Ich habe das zum Anlass genommen, nicht jetzt kulturpessimistisch quasi das Rektorat anzuklagen, aber doch, was geschieht hier eigentlich, wenn zentrale religiöse Symbole, die Jahrhunderte eigentlich unsere Identität sichtbar zum Ausdruck gebracht haben, wenn die stillschweigend entfernt werden? Und was ist positiv mit dem Kreuz an Anstößen und an Provokationen verbunden? Und ich habe versucht, in einer Reihe von Essays, die auch allgemeinverständlich hoffentlich geschrieben sind, zu zeigen, dass das Kreuz keineswegs nur in der Theologie, sondern auch in der Kunst, in der Musik, in der Literatur, in der Philosophie ein nachdenkenswerter Gegenstand ist. Und da liegen noch, wie immer, ein paar Communio-Hefte aus. Ja, herzliche Einladung, noch vorbeizuschauen. Da könnte man jetzt einen eigenen Vortrag drüber halten. Ja, das kann man.
Ich will auf jeden Fall die Hinweisung, viel ist das Beruf und weniger Autobild. Die Flussreden von Radio, das sind die, die wir nur noch